Meine Damen und Herren, wir hatten heute eine sehr konstruktive und ja auch zügig voranschreitende gemeinsame Zusammenkunft, obwohl wir eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Themen besprochen haben. Das fand ich, war auch notwendig und wichtig, weil das auf den regulären Zusammenkünften, die wir haben, sich auch so gehört, dass wir das ganze Themenspektrum unserer gemeinsamen Aufgabenverantwortung im föderalen Staat auch weiter voran bewegen. Konkret haben wir gesprochen natürlich auch über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir hatten und haben uns vorgenommen, dass wir das regelmäßig tun wollen, denn das ist etwas, das geschieht in Europa, das den Bürgerinnen und Bürgern Angst und Sorgen macht, das auch mit großen Herausforderungen verknüpft ist, die sich hier in unserem Land stellen. Und deshalb war das notwendig und wichtig, das einmal vertieft zu tun. Wir haben uns unterhalten über die nationale Sicherheitsstrategie, die wir gestern vorgestellt haben, und auch den Prozess miteinander festgelegt, wie das jetzt im Einzelnen miteinander weiter bearbeitet, vorangebracht wird. Denn auch hier gilt ja, dass das, gerade wenn wir einen integrierten Sicherheitsbegriff zugrunde legen, wenn wir nicht mehr die Weißbuchstrategie der letzten Jahre und Jahrzehnte verfolgen, wo dann aus der Perspektive der Bundeswehr über Sicherheit gesprochen wird, sondern das alles in den Blick nehmen, was damit zusammenhängt, dass wir das dann auch am besten gemeinsam tun in unserer täglichen Praxis, aber auch in den Verständigungsprozessen, die damit verbunden sind. Eine große Zeit unserer Diskussion hat beansprucht die Frage der Energiewende, der Frage, wie wir Sicherheit gewährleisten können. Ich will noch mal in Erinnerung rufen, dass es unverändert eine große Leistung des deutschen Staates ist, dass wir es geschafft haben, die Energieversorgungssicherheit in Deutschland im letzten Winter und auch bis heute zu garantieren. Wir haben in kürzester Zeit neue Versorgungsquellen aufgetan für Gas, für Kohle und Öl, nachdem die russischen Lieferungen ausgeblieben sind, und haben das, was uns vorhergesagt wurde, abgewendet, nämlich einen kalten Winter und eine ökonomische Depression, die der Sache folgt. Wir haben mit großem finanziellen Aufwand dazu beigetragen, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen zurechtkommen können, besser zurechtkommen können, muss man genau sagen, mit den gestiegenen Preisen, die sich insbesondere im Energiesektor ergeben haben, und sind ja noch dabei, diese Unterstützung zu gewährleisten, wissend, dass wir allerdings durch all das, was geschehen ist, auch gegenwärtig sehen, dass in den Großhandelsmärkten die Preise wieder sinken und das auch Stück für Stück sich schon auf die Verbraucherinnen und Verbraucher niederschlägt. Trotzdem bleiben natürlich die Preissteigerung und die Inflation ein Thema, und deshalb ist Energieversorgungssicherheit auch weiter ein zentrales Thema unserer gemeinsamen Anstrengung. Wir haben uns im Hinblick auf die Zukunft mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, also der Windkraft auf hoher See, der Windkraft an Land und der Solarenergie beschäftigt und auch mit dem Ausbau und der Ausbaugeschwindigkeit des Stromnetzes. Dazu ist sehr sorgfältig und sehr intensiv diskutiert worden. Wir haben im Hinblick auf den Ausbau von Solarenergie, Windkraft an Land, Windkraft auf hoher See und der Stromnetze einen gemeinsamen Monitoringprozess vereinbart, in dem Stück für Stück jeweils beschrieben wird, wie weit sind wir. Denn wenn es uns gelingen soll, dass wir 2030 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen, dann wird es notwendig sein, dass wir mit größerer Geschwindigkeit als heute das vorantreiben. Und das bedeutet, dass viel mehr Genehmigungen erteilt werden müssen, dass viel gebaut werden muss, was ja auch nicht schlecht ist für die wirtschaftliche Konjunktur unseres Landes. Und das voranzubringen ist hier auch miteinander verabredet worden. Das Monitoring, aber auch die gemeinsamen Bemühungen, dass das gelingt. Wir werden, was die Strompreise betrifft, auch Entlastung bekommen, wenn es uns gelingt, nicht nur auf die billigeren erneuerbaren Energien zurückgreifen zu können als auf fossile Ressourcen, sondern auch, wenn es uns gelingt, das Stromnetz so zu ertüchtigen, wie wir uns das vorgenommen haben. Deshalb sind die Planungsbeschleunigungen, die wir dort vereinbart haben, von so großer Bedeutung. Es ist in der Tat ja so, dass wir heute im Norden und Osten der Republik vor allem Windkraftanlagen nicht zuschalten, abschalten und den nicht produzierten Strom bezahlen und dann im Süden und Südwesten der Republik Strom produzieren müssen, damit dieser Mangel ausgeglichen wird. Wenn die Leitungen fertig sind, entfällt das alles. Das sind dann Milliardenentlastungen für die Kundinnen und Kunden des Stromnetzes, aber es ist dann auch natürlich ein sofort wirksamer Beitrag für den Klimaschutz, und darum bemühen wir uns auch alle, das alles viel schneller hinzukriegen. mit den Gesetzen, die wir machen, aber auch mit neuen praktischen Kooperationsformen, in denen wir diese Beschleunigung durchsetzen wollen. Wir haben auch gesprochen über die Weiterentwicklung unseres Gasnetzes. Das wird ja noch notwendig sein, denn wir sind mit dem Prozess von neuen LNG-Terminals nicht zu Ende. Und wir müssen ja auch die Verknüpfung mit den Niederlanden, mit Belgien ausbauen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gasautobahnen in Deutschland gut funktionieren, damit das alles in genügender Geschwindigkeit und Größenordnung transportiert werden kann, was transportiert werden muss. Gleichzeitig haben wir uns mit der Frage des Wasserstoffnetzes beschäftigt, das wir aufbauen wollen. Noch in diesem Jahr werden die notwendigen Entscheidungen getroffen, damit wir ein Kernnetz für den Wasserstoff in Deutschland haben. Das wird sehr ambitioniert sein. Das ist ein großes wirtschaftliches Projekt. Wir bauen Leitungen, die noch nicht ausgelastet sein werden. Aber wenn wir sie nicht bauen, wo sie noch gering ausgelastet sind, wird es den Zustand der großen Auslastung nicht geben. Also geht es darum, jetzt dieses Kernnetz zustande zu bringen, damit Unternehmen Entscheidungen treffen können, dass sie auf Wasserstoff setzen, weil sie wissen, sie werden ihn haben, wenn sie ihn brauchen. Und das werden wir jetzt auch zügig gemeinsam voranbringen, damit das tatsächlich gelingt. Also ein großes Thema, das uns auch weiter begleiten wird. Wir haben uns auch unterhalten über Netzentgelte und die Frage, wie die sich weiterentwickeln. Da hatte ich den Eindruck, dass ganz anders, als es zeitweilig den Eindruck hatte, die Diskussion gar nicht aufgeregt zwischen den Ländern geführt wird, sondern dass dort schon ein Verständnis existiert, dass man das partnerschaftlich lösen kann und auch will. Wir haben uns unterhalten über Planungsbeschleunigung im Allgemeinen, also nicht nur auf die Energiewende bezogen. Und dort werden wir zügig eine Arbeitsgruppe einsetzen. Der Bund wird seine Vorschläge und die der Länder zusammenführen. Und dann werden wir gucken, wie viel wir da erreichen können. Das ist jedenfalls ein gemeinsamer Wille der Länder und des Bundes, dass wir die ganzen Entscheidungsprozesse in Deutschland straffen, dass wir schneller zu Ergebnissen kommen. Das Deutschland-Tempo, das wir bei den LNG-Terminals an den Tag gelegt haben, das soll ein Deutschland-Tempo sein, das bei allem gilt, was wir hierzulande machen. Und da werden wir uns auch von mancher liebgewonnenen Gewohnheit verabschieden müssen. Insofern bin ich über diese gemeinsame Zielsetzung bei der Planungsbeschleunigung sehr, sehr glücklich und sehr froh. Dem Auftrag der letzten Zusammenkunft folgend haben wir uns auch mit der Frage Fluchtmigration erneut beschäftigt. Ich will vorweg sagen, dass das natürlich in einer Situation geschieht, die sehr bedrückend ist. Wir haben von dem Unfall und dem Tod so vieler Menschen gehört, die im Mittelmeer ertrunken sind. Das ist bedrückend und ruft uns alle mal mehr dazu auf, alles dafür zu tun, dass das vermieden wird, dass Menschen nicht diese gefährlichen Fluchtrouten wählen und dass wir das auch dadurch schaffen, dass wir ein gemeinsames und solidarisches System des Umgangs mit der Fluchtmigration in Europa entwickeln. Gemeinsam und einvernehmlich ist bewertet worden, dass die Ergebnisse der Innenminister in Europa sehr zu begrüßen sind. Die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist dringend notwendig und dass nach vielen, vielen Jahren es der Bundesinnenministerin Faeser gelungen ist, hier einen Kompromiss in Europa zu erreichen, der das Solidaritätsprinzip verankert. Das haben alle Länder und der Bund gemeinsam richtig gefunden und ich finde, das ist ein guter Fortschritt, weil wir darauf aufbauen können für die Aufgaben, die wir hier haben. Wir haben nochmal uns versichert, dass wir die verschiedenen Entscheidungen, die wir beim letzten Mal getroffen haben, jetzt umsetzen. Wir haben berichtet, dass wir mit dem Gesetzgebungsvorhaben in der Arbeit sind, was die Frage Moldau und Georgien betrifft, aber auch was die anderen einzelnen Schritte zur Erhöhung der Effizienz des Asylverfahrens betrifft. Und das wird Stück für Stück gemeinsam dann umgesetzt werden. Ein Thema, das wir beredet haben, wie verabredet, ist die Situation der Flucht, der Finanzierung, der Kosten, die in diesem Zusammenhang in Deutschland, in den Gemeinden, in den Ländern und beim Bund anfallen. Dazu haben wir eine kleine Arbeitsgruppe letztes Mal eingerichtet. Der Sachstand ist hier berichtet worden. Im November kommen wir dann wieder zusammen, um dort gemeinsame Ergebnisse zu erarbeiten und zu beschließen. Wir haben uns über das Thema der Digitalisierung der Ausländerbehörden in Deutschland unterhalten und einen sehr intensiven, sorgfältigen gemeinsamen Schluss dazu gefasst. Das ist etwas, wo ich mich sehr bedanken möchte, ganz besonders bei den beiden hier versammelten Ministerpräsidenten, aber auch bei allen anderen. Denn es ist schon ein Ruck, den sich alle geben müssen. Es ist eine gigantische Modernisierungsaufgabe, die auch mit Investitionen und viel, viel Arbeit verbunden ist. Aber wir werden alle davon profitieren, wenn es uns dann gelingt, in einem absehbaren Zeitraum alle Ausländerbehörden in Deutschland zu digitalisieren, die Daten miteinander austauschbar zu machen und deshalb natürlich auch eine gute Möglichkeit zu haben, die Fluchtmigration zu steuern und immer den Überblick zu behalten über die Dinge, die geschehen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass alle Entscheidungsprozesse so schnell wie möglich stattfinden können. Das ist ja das, was wir uns da vorgenommen haben. Insofern will ich nochmal zusammenfassen, aus meiner Sicht eine sehr erfolgreiche, sehr konstruktive, sehr freundliche Zusammenkunft und schönen Dank dafür.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Um anzuknüpfen an die letzten Worte des Bundeskanzlers, das war wirklich eine gute Sitzung. Es war ein sehr konzentriertes Arbeitstreffen. Es ging sehr sachlich zu und alle Beteiligten hatten erkennbar auch den Wunsch, dass wir mit Ergebnissen hinausgehen. Und da ich ja jetzt auch schon über einen gewissen Erfahrungsschatz mit diesen MPKs habe, kann ich sagen, das war wirklich eine der guten Sitzungen. Alle sind gut, aber derjenigen, die ich auch ausdrücklich so bezeichnen möchte. Olaf Scholz hat ja gesagt, es ging um Energie und es ging um Flüchtlinge in erster Linie. Und beim Thema Energie ist es vielleicht ganz interessant und durchaus symptomatisch für diese Sitzung. Ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, aber ich glaube, das Stichwort Heizungsgesetz ist kein einziges Mal gefallen. Wir haben tatsächlich jetzt nicht versucht, Schlachten zu schlagen, die entweder in den vergangenen Wochen liegen oder wo man jetzt schlichtweg auch auf einen Gesetzentwurf warten muss, sondern wir haben uns nach vorne orientiert. Es gibt ein Thema, das treibt alle 16 Länder um und das haben wir wirklich sehr ernsthaft der Bundesregierung nahegelegt. Das ist nämlich die Perspektive der Industrieunternehmen, der energieintensiven Industrieunternehmen. Das ist ganz egal, ob sie Großbetriebe sind oder ob sie mittelständisch sind. Diejenigen von Ihnen, und das sind fast alle, die im internationalen Markt sich ihre Angebote unterbreiten, die müssen konkurrieren mit Unternehmen aus anderen Ländern, wo die Energiepreise wesentlich niedriger sind als bei uns. Das gilt international, das gilt aber auch innerhalb Europas. Und wir haben als 16 Länder sehr eindringlich der Bundesregierung nahegelegt, schnell an dieser Stelle auch zu Maßnahmen zu gelangen, weil wir befürchten, dass wir ansonsten tatsächlich wirtschaftliche Substanz verlieren. Der zweite Punkt ist von Olaf Scholz angesprochen worden. Ja, wir kommen voran jetzt. Ich kann es jedenfalls für mein Land sagen. Ich finde, es ist tatsächlich spürbar, dass es jetzt so etwas wie eine neue Dynamik bei den Ausbauvorhaben gibt. Aber wir müssen auch Bescheid wissen, wie es genau läuft. Und zwar nicht nur bezogen auf Entscheidungen, die bereits getroffen sind, also zum Beispiel da, wo Genehmigungen erteilt werden, sondern wir müssen auch eine Prognose haben, damit wir sehen, ob wir in etwa auf Kurs sind, was die Erreichung unserer Ziele angeht oder nicht. Das wird zwischen Bund und Ländern aufzubauen sein und ist in jedem Fall auch ausdrücklich notwendig. Das Stichwort Beschleunigung, das ist ja wesentlich dafür, dass wir bei den erneuerbaren Energien jetzt, wie wir alle hoffen, wirklich deutlich vorankommen. Aber es ist ja nicht nur bei den erneuerbaren Energien eine echte Staatsaufgabe. Also da sind die Dinge, das muss man ehrlich sagen, in Deutschland über die Jahre und Jahrzehnte aus dem Ruder geraten. Schon mittlere Infrastrukturvorhaben wachsen sich zu wahren Generationsaufgaben aus. Und das kann nicht gut sein. Wir sind in Deutschland, wir müssen schneller werden, wir müssen einfacher werden und damit werden wir übrigens auch billiger werden. Und da geht es um das Stichwort Pakt zur Beschleunigung. Das meinen wir als Länder sehr ernst. Wir haben uns gefreut, dass der Bund gesagt hat, er ist jetzt parat, wir können jetzt loslegen. Und wir haben uns gemeinsam vorgenommen, dass nach der Sommerpause, ich nehme an, relativ zügig, wir versuchen wollen, in einem gesonderten Termin dann auch tatsächlich diesen Pakt zu Papier zu bringen. Es hat jetzt lang genug gedauert und jetzt sollten wir tatsächlich beigehen. In der Sache sind sich, glaube ich, alle einig. Es ist dringend notwendig, dass wir wesentlich schneller werden in dieser Hinsicht. Das gilt übrigens nicht nur für Infrastrukturvorhaben, sondern auch für vieles andere mehr. Aber jetzt wollen wir erst einmal versuchen, die Regeln für Infrastrukturmaßnahmen wesentlich zu beschleunigen. Der zweite Hauptpunkt, das Thema Flucht und Asyl. Ich will noch mal hervorheben, was der Bundeskanzler gesagt hat. Wir sind uns einig darin, das ist ein Fortschritt, was da in Brüssel beschlossen worden ist. Und das ist zum ersten Mal die Perspektive auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Mit diesem Beschluss, den die Innenministerinnen und Innenminister getroffen haben, sind natürlich noch nicht alle Fragen beantwortet. Das war ja der erste Schritt, nicht der letzte. Aber dieser erste Schritt hat tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt eine neue Perspektive haben. Und wir wissen gerade aus unseren Erfahrungen in Deutschland in den vergangenen Jahren, dass es wichtig ist, dass ein europäisches Problem auch europäisch angegangen wird. Das kann man nicht gewissermaßen stellvertretend mit einigen wenigen anderen Partnerinnen und Partnern aus der EU machen. Und insofern haben wir da auch Rückenwind von uns ausgegeben, dass die Bundesregierung diesen Kurs fortsetzen möge. In der Sache selbst werden wir uns noch weiter auseinandersetzen müssen zum Thema Kosten von geflüchteten Menschen. Da haben wir heute, ich sag mal, in ruhigerer Tonart miteinander über dieses Thema geredet, als das das letzte Mal der Fall gewesen ist. Aber wir sind uns, und das war auch nicht zu erwarten, noch nicht einig geworden. Sie wissen, dass in dieser Hinsicht eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden ist. Die arbeitet auch tatsächlich. Und spätestens zum November werden wir fertig sein. Es entspricht also dem Fahrplan, den wir uns beim letzten Mal gegeben haben. Das Stichwort Ausländerbehörden ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, so wie es gesagt worden ist, damit überall die Transparenz erhöht wird und damit auch die Kontrollfähigkeit. Zweitens, aber auch, weil die Situation in vielen Ausländerbehörden in Deutschland schwierig ist. Das ist wirklich eine undankbare Arbeit. Da arbeiten Menschen, die sind hochbelastet. Und ich finde ehrlich gesagt mit einem der besten Teile unserer Beschlüsse heute, dass wir uns ausdrücklich bei den Menschen in diesen Behörden bedanken. Da gibt es nämlich wirklich Grund dafür. Und der Bund hat angekündigt, dass er sich daran machen wird, das Ausländergesetz so zu modernisieren, dass auch die Arbeit dort leichter werden kann. Und wir haben uns auch verständigt auf einen Fahrplan in Sachen Digitalisierung von Ausländerbehörden. Das war nicht ganz leicht, weil wir natürlich da vorher durchaus sehr intensiv die Hinweise aus unserer Praxis aufgenommen haben. Aber am Ende ist es eben gelungen, zu einem entsprechenden Fahrplan zu gelangen, der von allen Beteiligten auch ernst gemeint wird. Und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel für das, was ich meinte. Also heute hatten wir in erster Linie Interesse daran, zu Verständigungen zu kommen. Es ging nicht in erster Linie darum, Recht zu behalten. Und ebenso wie nicht klar war, ob wir dazu heute einen Beschluss fassen würden, es aber geschafft haben, das will ich abschließend sagen, ist noch ein Beschluss dazugekommen, mit dem hatten wir, glaube ich, alle miteinander nicht gerechnet. Da ging es nämlich um die Frage der Elementarschadenversicherung. Wir erleben jetzt gerade wieder eine Dürre, leider ist unsere Erfahrung in den letzten Jahren gewesen. Auf die Dürre folgen sehr schwere Regenfälle. Und damit sind wir wieder bei Beispielen, die uns ja in der Vergangenheit wirklich große Sorgen bereitet haben. Wir waren da in der Sackgasse. Und die Diskussion heute, die sehr gut geführt worden ist, die hat dazu geführt, dass wir uns entschlossen haben, nee, das kann es noch nicht gewesen sein, dass wir einfach unterschiedlicher Auffassung sind. Wir machen einen neuen Anlauf, sämtliche Optionen, wie wir Elementarschadensversicherung verbreitern können und gängig machen können, übrigens inklusive auch der Prüfung einer Pflichtversicherung, die sollen jetzt noch einmal aufgegriffen werden und wir hoffen, dass wir da auch sehr zügig zu Ergebnissen kommen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich sind wir nicht in allen Fragen 100% einig. Wir sehen zum Beispiel mit Bedenken auf das, was sich in der Haushaltsdiskussion des Bundes ergibt, auch für die Länder und gemeinsame Aufgaben. Aber wir wissen auch, dass es in der Tat auch auf Sicht aus Seiten des Bundes natürlich Grund gibt, solche Diskussionen zu führen. Das haben wir heute nicht im Detail zu vertiefen gehabt. Für heute kann man sagen, das war eine sehr sinnvolle, produktive Zusammenkunft. Das hat sich vielleicht gelohnt, dass die Länder dem Bundeskanzler zu seinem gestrigen Geburtstag einen großen Präsentkorb überreicht haben mit Spezialitäten aus 16 Ländern und dem Hinweis, Liebe geht durch den Magen. Wir hoffen also, dass nach dem Genuss dieser Lebensmittel die föderalen Interessen hier im Kanzleramt noch sehr viel populärer sind als vorher.
Sicher.
Herr Wüst. Ja, vielen herzlichen Dank für das Wort. Die Menschen erwarten zu Recht von ihrem Staat Handlungsfähigkeit und Verlässlichkeit. Und das heißt, dass man in schwierigen Zeiten über alle staatlichen Ebenen hinweg eng zusammenarbeiten muss, nicht nur Bund und Länder, auch die Interessen der Kommunen im Blick haben, die europäische Ebene fest einbinden. Deswegen war es gut und richtig, dass wir heute konstruktiv und konzentriert an wesentlichen Punkten gearbeitet haben. Wir sind uns einig, an einigen Stellen muss es flotter gehen. Gerade beim Thema Planungsbeschleunigung muss es flotter gehen. Da geht es um die Handlungsfähigkeit unseres Staates. Wir waren uns einig im Länderkreis und auch mit dem Bund, dass der Bund jetzt am Zug ist, am Pakt für Planungsbeschleunigung weiter zu arbeiten. Es gab einen ersten Eröffnungszug sozusagen vor einem Jahr. Es gab Vorschläge der Länder, eine Arbeitsgruppe, die aber nicht getagt hat. Jetzt soll Tempo auf das Thema und gerade bei dem Thema ist, glaube ich, auch Tempo wichtig. Um was geht es, damit Sie eine Idee haben, wovon wir überhaupt sprechen? Es geht darum, Planungsverfahren schneller zu machen, Verkehrsinfrastruktur, Leitungsbau war ein großes Thema schon, da ist auch was passiert. Auch die Genehmigung von Anlagen, wir stehen vor einer großen Transformationsaufgabe der Industrie. Wir brauchen neue Kraftwerke, Gaskraftwerke, die wasserstofffähig sind in kurzer Zeit. Wie wollen wir das schneller machen? Stichtagsregelung, vorzeitige Projektstarts, spürbare Verschlankung von Genehmigungen, Fristverkürzung, viele Dinge, die wir nur als Länder und Bund gemeinsam regeln können und wo wir auch deshalb gemeinsam agieren müssen, um die üblichen Reflexe, die es immer gibt bei diesem Thema, weil hinter jeder Norm hat irgendjemand ein Interesse verborgen, brechen können und alle hinter dieses Ziel versammeln können. Wir haben deshalb vorgeschlagen, eine Sonderministerpräsidentenkonferenz zu dem Thema zu machen. Stefan Weil hat es angesprochen. Der Bund hat erstens mitgeteilt, dass die regierungsinterne Abstimmung dazu bald abgeschlossen ist und diesem Wunsch entsprochen zugestimmt. Ja, wir kommen dazu in besonderer Form zusammen zu einem gesonderten Termin. Das ist gut, das ist dem Thema angemessen und das wird den Schub entwickeln, den wir bei diesem Thema brauchen, um den Staat handlungsfähiger zu machen und damit auch ein Stück weit Zustimmung zu unseren demokratischen Spielregeln zu bewahren oder an manchen Stellen auch zurückzugewinnen. Ein Staat, der seine Projekte zügig umsetzt, hat eben mehr Vertrauen der Bürger als ein Staat, der für viele kleine Dinge schon sehr, sehr lange braucht. Das Thema Migrationspolitik war Thema. Ja, es ist gut, dass auf europäischer Ebene eine Basis für eine deutliche Verbesserung in der europäischen Asylpolitik gelegt worden ist. Das ist ein enormer Fortschritt, den man nicht hoch genug einschätzen kann. Entscheidend ist jetzt die Umsetzung. Man muss sich vorstellen, Asylverfahren an den Außengrenzen, es ist auch keine Banalität, was man dann in den Ländern dort an den Außengrenzen dann umsetzen muss. Da werden große Einrichtungen entstehen müssen. Eine große Aufgabe in der Umsetzung, die auch ein Stück Zeit in Anspruch nehmen wird. Heißt im Umkehrschluss auch, diesen Sommer, wahrscheinlich vielleicht auch noch im nächsten Sommer, wird es die Entlastung, die wir dringend brauchen, darüber noch nicht geben. Das heißt, Unterbringung, Kita, Schule, Integration werden weiter sehr, sehr stark belastet, an einigen Stellen überlastet sein. Wir reden da von einer Daueraufgabe. Deswegen war das Thema Geld auch nochmal Thema. Wir haben am 10. Mai beschlossen, zu arbeiten in einer Arbeitsgruppe und da wird gearbeitet. Und ich will es ausdrücklich sagen, nach dem, was ich höre, wird da auch gut gearbeitet. Es ist kein Arbeitskreis, in dem man irgendwas schiebt und man hört nie wieder was davon, sondern es wird konstruktiv miteinander gearbeitet, an einem atmenden System, das hat der Bund anerkannt. Es ist auch klar geworden, dass die prognostizierte Zahl von 250.000 in diesem Jahr überschritten wird. Wenn man eine solche gemeinsame Sicht auf einen Teil eines Ziels hat, atmendes System, gleichzeitig ein gleichen Blick auf die Realität hat, dann kann es was werden. Und alles Weitere werden wir dann bis zum November gemeinsam erarbeiten müssen. Wichtig ist, weil es eine Daueraufgabe ist und bleibt, dass wir den Kommunen da wirklich Verlässlichkeit geben mit einem System, wo der Bund sich stärker an den Kosten der Kommunen beteiligt. Aber Kosten, Geld ist eben nicht alles. Deswegen haben wir auch über weitere Themen gesprochen, um Druck runterzukriegen, die Zahlen runterzukriegen jenseits des GEAS-Systems. Neue Migrationsabkommen, Frau Innenministerin hat beschrieben, wie jetzt die weiteren Schritte da sind, welchen Themen man sehr, sehr konkret arbeitet. Verlängerung der Höchstdauer des Ausreisegewahrsams, Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten Georgien, Moldau, ist alles in Bearbeitung, so ist mitgeteilt worden und das ist auch notwendig so. Digitalisierung der Ausländerbehörden wird am Ende das Problem nicht lösen, aber bei einer Problemlösung doch deutlich helfen. Und es ist ein wichtiges Thema. Es wird eine Riesenkraftanstrengung werden für viele Kommunen. Wir reden ja immer dann über Digitalisierung von einzelnen Aufgaben in Kommunen, wenn es da gerade brennt. Und dann ist das erste Argument, aber hier brennt es doch gerade, das können wir jetzt nicht auch noch. Deswegen haben wir bei den Fristen aufgepasst, dass wir das Machbare im Blick halten und trotzdem zügig vorankommen. Darüber werden wir jetzt mit den Kommunen sprechen, wohl wissend, dass das eine Kraftanstrengung ist und wir werden helfen, wo das immer möglich ist. Sicherheitspolitik, nationale Sicherheitsstrategie. Es ist verdienstvoll, dass es sie gibt. Deutschland muss strategiefähiger werden in dem Bereich. Die Länder sind zuständig für innere Sicherheit, für Cybersicherheit, für Zivilschutz, Katastrophenschutz an vielen Stellen. Eine Länderzuständigkeit im gesamten Themenspektrum der Sicherheit, im gesamten Sinne. Deswegen wäre es gut gewesen, man hätte die Länder früher einbezogen. Das wäre, glaube ich, dann ein guter Beitrag gewesen, heute schon eine nationale Sicherheitsstrategie zu haben, die eben komplett das Thema Sicherheit abdeckt. So braucht es jetzt die Ergänzung um den Teil, für den die Länder zuständig sind. Es ist zugesagt worden, dass man nun in der Umsetzung der Bundesstrategie die Länder eng einbindet. Das ist heute signalisiert worden und wir nutzen die Chance, uns da einzubringen, gerne.
So, vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Und die erste Frage hat Arne Delf von Bloomberg.
Herr Bundeskanzler, ich wollte Sie mal zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen fragen, die ja...
Die haben wir heute nicht besprochen.
Nicht besprochen? Gut. Aber die stehen ja vor der Tür.
Ja, klar.
Und ich glaube, ich hatte gehört, der chinesische Ministerpräsident fährt, glaube ich, sogar noch nach Bayern. Insofern ist es ja dann... betrifft es ja doch die Länder zum Teil. Erwarten Sie eigentlich konkrete Ergebnisse von diesen Konsultationen? Also bei ähnlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit, da wurden ja dann auch Milliardenaufträge zum Beispiel abgeschlossen oder konkrete Ergebnisse sind da am Ende, standen am Ende, oder ist das mehr so ein, wie das ja jetzt Experten so nennen, so the meeting is the message, also einfach, dass man sich jetzt mal trifft so in diesem Rahmen und im Grunde genommen aber darüber hinaus jetzt erstmal praktisch nichts passiert.
Zunächst mal ist das eine langjährige Tradition, dass wir diese Konsultationen haben und sie finden jetzt statt mit der neu bestimmten Regierung in China. Und nach der intensiven Diskussion, die ich, aber auch die Außenminister und andere nun in China seither hatten. Und insofern ist das der richtige Zeitpunkt und auch natürlich eine Weltlage, in der es besonderen Sinn macht, miteinander sich auszutauschen. Wir werden viele Fragen besprechen, auch konkrete Ergebnisse erzielen und dann aber auch natürlich uns über die Themen unterhalten, wo wir noch zusammenfinden müssen. Also das wird ein ganz wichtiges Arbeitstreffen.
Als nächstes die Kollegin.
Eine Frage für RTL-NTV, Julia Klann an den Herrn Bundeskanzler. Zuletzt haben Sie auch davon gesprochen, dass eben immer mehr Geflüchtete jetzt eben in Deutschland ankommen, auch nochmal verhältnismäßig zu dem vergangenen Jahr, auch nochmal in den vergangenen Monaten wesentlich mehr Menschen hier angekommen sind. Auch wenn wir uns bei der Kostenfrage, wie Sie schon erwähnt haben, auf den Herbst gedulden, hat ja beispielsweise Manuela Schwesig die 50-50-Aufteilung bei den Kosten vorgeschlagen und gefordert. Und mich würde interessieren, inwieweit Sie auch da schon eine gewisse Annäherung zwischen Bund und Ländern verzeichnen können.
Sie kennen die Diskussion, die wir das letzte Mal geführt haben. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die auch schon getagt hat und sich weiter zusammensetzen wird. Das war heute so ein bisschen mal Zwischenstand zu hören. Im Wesentlichen ist berichtet worden, dass man tagt und dass das konstruktiv vorangeht. Und wir werden dann im November Entscheidungen treffen.
Theresa Münch als nächstes, dpa.
Bei Ihrem letzten Treffen haben Sie vereinbart, dass Grenzkontrollen je nach Lage und in Absprache mit den Ländern auch an anderen Grenzen möglich sein sollen. Jetzt fordern ja Sachsen und Brandenburg relativ eindringlich genau die Einführung solcher Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen. Was sind die Gründe, dass das bisher nicht passiert? Und eine zweite Frage, Herr Weil, Sie haben es angesprochen, es gab zuletzt Alarmrufe aus mehreren Ländern wegen drohender Kürzungen bei Bund-Länder-Programmen für den ländlichen Raum, für Städtebauförderung. Gibt es da einen neuen Stand und was droht denn in den Ländern bei so einer Streichung?
Wir haben in der Tat das letzte Mal verabredet, übrigens auf Vorschlag des Bundes, das ist 1:1 die Formulierung, die wir für die Runde vorgesehen hatten, dass wir natürlich die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Wir haben ein intensives Kontrollregime an der deutsch-österreichischen Grenze. Wir haben ein spezielles an der Grenze zur Schweiz, das anders ausgerichtet ist, auch in Kooperation mit der Schweiz. Wir haben mit Tschechien Vereinbarungen, wie wir das machen, und auch an der deutsch-polnischen Grenze. Dort sind wir auch jetzt mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort unterwegs, aber eben nicht in dem Sinne, dass wir jetzt überall das auf die Weise tun, dass dort an den Grenzen unmittelbar Kontrollen stattfinden. Und es geht ja darum, und allen, wenn alle ihre Nachbarländer jeweils betrachten, dass wir die Möglichkeit des freien Austausches von Gütern, von Menschen, die sich bewegen können im Schengen-Raum, nicht beeinträchtigen. Und darum ist ja nun auch genau das so wichtig, was in Europa geschieht. Denn unsere Herausforderung ist ja, dass die Außengrenze, die wir haben, gar nicht unsere eigene ist, sondern das ist eine, die andere Länder haben. Deutschland ist ein Land praktisch ohne Außengrenze, da ist immer ein EU-Land. Und in dem Sinne ist es ganz wichtig, dass wir diese Kooperation in Europa zustande kriegen und unsere eigenen Möglichkeiten, Lage anmessen, gemessen nutzen, ohne dass wir das, was für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, für die vielen Pendlerinnen und Pendler wichtig ist, dabei kaputt machen. Und das werden wir weiter immer Lage angemessen tun.
Zu Ihrer Frage. Ja, natürlich lesen wir auch Zeitungen und deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, darauf aufmerksam zu machen, dass beispielsweise die Gemeinschaftsaufgaben wirklich wichtige Anliegen sind. Sie haben gefragt, was droht da den Ländern? Den Ländern droht da nichts. Städtebaumaßnahmen werden ja beispielsweise in den Kommunen umgesetzt oder Küstenschutz, Hochwasserschutz. Das dient den betroffenen Menschen, die ansonsten gefährdet sind. Darum geht es. Und wir haben an dieser Stelle unsere Sorgen zum Ausdruck gebracht. Und der Bundeskanzler hat gesagt, dass er selber noch nicht genau weiß, was am Ende herauskommen wird, weil ja die entsprechenden Gespräche stattfinden. Und hat erläutert, warum aus Sicht der Bundesregierung ein deutlicher Handlungsbedarf besteht. Insofern war das ein Austausch von Themen, die uns wechselseitig bewegen, allerdings noch von unterschiedlichen Seiten her. Vielleicht kann ich noch eins hinzufügen, was mit bedacht werden sollte, ist, dass wir insbesondere bei den Gemeinschaftsaufgaben damit häufig auch die Möglichkeit haben, zusätzlich EU-Mittel zu mobilisieren. Das muss einfach in eine Abwägung mit einbezogen werden.
Andreas Rinke, Reuters danach.
Ich hätte ganz gerne nach dem Thema Energie gefragt, weil ich die Antworten, die Sie jetzt gegeben haben, noch nicht so richtig zusammenbringe. Alle sind besorgt über den Strompreis für energieintensive Industrien. Sie, Herr Bundeskanzler, haben gesagt, dass man deswegen die Netze ertüchtigt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei dem Ministerpräsidenten, sind Sie ja besorgt, dass kurzfristig eine Abhilfe da sein muss. Deswegen gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern die Debatte über einen Industriestrompreis und andere Maßnahmen. Deswegen die Frage, sehen Sie die Notwendigkeit, dass man jetzt kurzfristig, bevor die Netze ertüchtigt werden, weil das dauert ja noch Zeit, eine schnelle Maßnahme beschließt seitens der Bundesregierung an die Ministerpräsidenten. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie an Zusagen bekommen haben? Und Herr Bundeskanzler, noch eine Frage zu Intel. Das amerikanische Halbleiterunternehmen fordert jetzt mehr Subventionen für den Bau der Fabrik in Magdeburg. Ist die Bundesregierung dazu bereit, die Summe nochmal aufzustocken? Danke.
Etwas flapsig hätte ich geantwortet. Ihre Frage ist länger als die Dauer der Debatte, die wir zu diesem Teilthema was Industriestrompreis betrifft, geführt haben. Stimmt nicht ganz, aber das ist vielleicht für die Gewichtung einmal wichtig. Wir haben uns in der Tat sehr ausführlich beschäftigt mit der Notwendigkeit des Ausbaus der Stromerzeugung und mit Windkraft auf hoher See, an Land, Solarenergie, mit dem Ausbau der Stromnetze und wie wir die Beschleunigung zustande kriegen. Deutschland wird ja relativ zügig an Land sein. Das anders als in der Vergangenheit. Wegen des Verzichts auf fossile Ressourcen und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine Chance hat, Strom auch im globalen Maßstab möglicherweise preiswerter zu produzieren, als das für Deutschland als Wirtschaftsstandort früher der Fall war. Da sind wir noch nicht ganz, weil zum Beispiel das Übertragungsnetz noch nicht so funktioniert, weil die der Ausbau von Windkraftanlagen im Süden Deutschlands jetzt erst beginnen soll mit der schnelleren Tempo. Aber alles das wird uns ja in eine Lage bringen, die uns hilft. Und das wird auch möglich machen, dass zum Beispiel Unternehmen, die jetzt eine Ansiedlungsentscheidung, eine große Investitionsentscheidung treffen, dann die Möglichkeit haben, eine feste Zusage für einen billigeren Strompreis zu bekommen, weil das dann alles geschehen sein wird, wenn die Fabrik eröffnet wird. Das ist ja übrigens etwas, was auch jetzt schon oft überall geschieht. Und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich gucken, wie wir die Modernisierung unserer Volkswirtschaft voranbringen. Wir machen das mit den Unterstützungen, die wir für Stahlindustrie geben, für Chemieindustrie, für viele andere Wirtschaftszweige, die jetzt CO2-neutral wirtschaften wollen und dabei neue Technologien einsetzen. Und natürlich ist es eine ganz besondere, gute Botschaft, dass jetzt sehr viele Unternehmen sehr weitreichende und sehr intensiv, sehr große Investitionsentscheidungen in Deutschland treffen, was den Ausbau der Halbleiterproduktion betrifft. Da kommt ja, wenn alle Pläne was werden, ziemlich viel in Deutschland an Produktion zustande. Und wir reden mit allen im Detail.
Und zu Ihrer Frage, Herr Rinke, wir sind ja Realisten. Und deswegen wussten wir, dass wir, wenn wir dieses Thema ansprechen, jetzt heute nicht von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler eine abschließende Antwort bekommen, nach dem Motto, wir machen das so und so. Wir fanden das allerdings wichtig, dass wir als 16 Länder, dass alle Länder darauf aufmerksam machen, wir haben hier ein Problem. Das Problem besteht nicht darin, dass wir einen Zweifel daran hätten, am Ende werden wir ein hochwettbewerbsfähiges Energiesystem in Deutschland haben. Nach allem, was wir wissen, und das bestätigen beispielsweise auch die neuesten Berichte im Offshore-Bereich, darf man davon ausgehen, dass die erneuerbaren Energien hochwirtschaftlich sein werden. Sie sind nicht nur sauber und sie sind nicht nur sicher, sie sind dann auch hochwirtschaftlich. Aber bis dahin müssen eben viele Unternehmen durchhalten. Und wenn beispielsweise wir heute über einen Offshore-Windpark reden, wissen wir, er wird gegen Ende des Jahrzehnts in Betrieb genommen werden. Und was passiert bis dahin? Und daraus ergibt sich unsere Sorge, die auch durchaus eine aktuelle ist, denn viele unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in den Ländern, wenn wir bei Unternehmen unterwegs sind, sagen uns, die Uhr läuft. Da gibt es eben Investitionsentscheidungen, die anstehen und die entweder hier oder da stattfinden. Und ob Deutschland dann dabei ist oder nicht, das ist auch abhängig von der Frage, wie genau kann man sich eigentlich als Unternehmen seine Situation vorstellen, bevor beispielsweise die ganzen Offshore-Windparks zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Insofern ein extrem wichtiges Thema und ich hoffe sehr, dass wir sehen werden, dass an dieser Stelle wir auch gute Antworten erhalten werden. Aber noch einmal, für heute hatten wir das nicht erwartet. Wir hatten nicht gemeint, dass das Geburtstagsgeschenk für den Bundeskanzler ihn so weit bringen würde, gleich an dieser Stelle mit einzuschlagen.
Schön wäre es trotzdem gewesen, denn die Feststellung ist richtig, dass die Zeit da drängt. Man muss den Zusammenhang, hat der Kollege Weil ja beschrieben, wir haben heute sehr ausgiebig über die verschiedenen Themen gesprochen im Bereich Netzausbau. Netzeausbau muss man eigentlich sagen. Da sehen wir ein Tempo, das wir an anderen Stellen noch erreichen müssen. Und trotzdem wird es diese Lücke geben vom heutigen Tag, wo die Preise schlicht zu hoch sind, um wettbewerbsfähig zu sein, in manchen Industrien jedenfalls, bis zu dem Moment, wo wir mit Offshore insbesondere die Industrie versorgen können. Wir haben heute Offshore-Kapazitäten 25 Terawattstunden. Wir brauchen 250, um die deutsche Industrie zu versorgen. Jetzt kann man sich nochmal ein bisschen differenzieren, dann braucht man ein bisschen weniger. Aber das beschreibt die Menge, die wir ausbauen müssen. Das braucht Zeit und für die Zeit brauchen wir eine Antwort, weil auch in dieser Zeit werden Investitionsentscheidungen getroffen. Und sie werden eben nicht immer zu unseren Gunsten getroffen. Das kann ich aus Nordrhein-Westfalen sagen. Da habe ich viel energieintensive Industrie und deswegen haben wir ein gemeinsames Interesse, dass wir an dem Thema zügig arbeiten.
Nächste Frage, Kollege
Dott. Alexander Budwig, ARD Hauptstadtstudio. Herr Scholz, Herr Wüst hat gerade so schön gesagt, dass Sie jetzt das atmende System der Länder akzeptiert hätten. Sehen Sie das auch so? Schwenken Sie da auf die Länder ein und sagen Sie jetzt auch, es braucht dieses atmende System? Und Herr Wüst, was macht Sie so sicher, dass die Bundesregierung am Ende tatsächlich auf Sie zugeht und dieses atmende System nutzt dann auch?
Ich glaube, Sie überinterpretieren die Aussagen, die hier von uns dreien gemacht worden sind.
Der Bericht, den ich aus der Arbeitsgruppe gehört habe, war erstens, dass man gut arbeitet, zweitens, dass die Zahl 250.000 überschritten wird und man das auch nicht diskutiert und beschreitet, sondern zugesteht. Und drittens, dass der Bund bereit ist, an einem atmenden System zu arbeiten. Es ist nicht zugestanden worden, es gibt ja auch noch nicht dieses eine Papier, dass man dann das Ländersystem nimmt, wozu der Bund einschlägt. Aber dass man daran gemeinsam arbeitet, ist gut. Der Bund kann ja auch was davon haben. Denn atmet heißt ja, man atmet ein und man atmet auch mal aus. Und wenn man das fair miteinander austariert, und das ist, glaube ich, wichtig bei so großen Herausforderungen, dass das fair ist für alle Seiten, dann kann es was geben. Ich fand das jedenfalls einen guten Bericht dazu. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen hatten das auch so gehört. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das so konstruktiv weitergeht, dass die Kommunen Verlässlichkeit, Planungssicherheit bekommen, dass sie mit ihren großen Aufwendungen da nicht alleine stehen.
Meine Damen, meine Herren, das war eine sehr konstruktive Sitzung und ähnlich konstruktiv diese Pressekonferenz, die ich hiermit beende. Ich freue mich über Ihr Dasein und bis zum nächsten Mal.